Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammen Gottesdienst feiern können und dass wir gerade auch diesen gemeinsamen, den ersten Advent begehen dürfen. Und wir haben das schon eingangs ein bisschen gehört, wir wollen uns in eine neue Predigtreue starten, nämlich Sein Name ist. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr euch mal Gedanken gemacht habt über euren eigenen Namen. Immerhin hat sich eure Eltern damals relativ viele Gedanken gemacht, als sie ihn euch gegeben haben. Und ich glaube, dass die meisten Namen tatsächlich mit einer tieferen Bedeutung einhergehen. Ich heiße Christoph, also Christoph, genau, und ich habe das mal gegoogelt. Christoph kommt daher, weil es im Mittelalter wohl irgendeinen, so einen Heiligen gab, den Christophorus, der Notheilige oder der Nothelfer der Reisenden ist, weil er irgendwie Jesus mal wohl durch die Gegend getragen haben soll. Ist völliger Quatsch, aber daher kommt so ein bisschen der Name. Und wörtlich bedeutet es Christusträger. Und ich glaube, das war so ein bisschen die metaphorische Bedeutung, warum meine Eltern mir diesen Namen gegeben haben. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ist jetzt nicht so ein sehr ausgefallener Name in meiner Generation hier. Hießen sehr viele Menschen so. In meiner Klasse gab es 2 Christophs und 2 Christians, ne? Aber ich finde, der Name hat trotzdem eine coole Bedeutung. Und wenn man mal so guckt, Namen wandeln sich über die Zeit. Ja, manche Namen, die früher populär waren, sind heute ganz komisch und umgekehrt. Früher war es zum Beispiel so, diese typischen dreisilbigen Namen waren sehr beliebt, so in den 70er, 80er, 90er Jahren, so Stephanie, Claudia, Christian, also immer diese dreisilbigen. Ne? Und scheinbar hat diese Generation beschlossen, ihre Kinder sollen anders heißen. Man hat sehr kurze Namen jetzt auf einmal genommen, die deutlich beliebter sind. Wir sehen das auch mittlerweile, wenn man sich mal diese Statistiken anschaut, wie werden Kinder heute benannt, dann sind das eher diese kurzen Namen. Noah, Leon, Paul, Emma, Mia. Gut, Emilia fast nicht ganz, aber im Großen und Ganzen hat sich das einfach gewandelt. Und wisst ihr, ich habe ein besonderes Privileg. Ich darf dabei sein, wenn Kinder ihren Namen kriegen. Und ich bin auch manchmal ein bisschen vorwitzig. Ich frage dann auch nach, und Junge oder Mädchen, und wie heißt er oder sie denn? Und das läuft eigentlich immer relativ ähnlich ab. Ne? Erst guckt die Mama den Papa an und sagt, willst du es sagen, Schatz? Dann guckt er sie an und sagt, nee, du darfst das ruhig sagen. Ne? Dann gucken sie sich bedeutungsschwer in die Augen und dann kommen ganz unterschiedliche Namen. Ne? Und dann kommt, mein Kind soll Damien Jamien heißen. Und du denkst ja, Damien Jamien, schön, dass es den auch gibt. Ne? Also da muss man durchaus manchmal die Fassung bewahren, aber du darfst nur mit einer Antwort drauf sagen, du musst sagen, was ein schöner Name. Ne? Weil immerhin die Eltern haben sich 9 Monate Gedanken gemacht. Ne, da kannst du ja nicht sagen, oh, da helfe ich ihnen nochmal. Ja. So einem Kollegen haben wir eine Scary Name List, sagen wir. Also die wenigsten Namen kommen da drauf, keine Sorge. Aber manche Kinder haben doch schon spezielle Namen gekriegt. Zum Beispiel ein Kind hieß letztens Kalito. Ne, Kalito ist übrigens ein puerto-ricanischer Wrestler. Also ist natürlich auch ein bisschen wegweisend. Ein anderes Kind hieß Aiden Anakin. Finde ich, da hat jemand viel Star Wars geguckt. Aber auch so Namen wie Glimmer oder Katalea wurden schon vergeben. Ja. Ich will mich gar nicht so sehr über die Namen mokieren. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, Kindern Namen zu geben, gerade wenn man über die Bedeutung, die dahinter steckt, ja ein bisschen mehr nachdenkt. Aber wir sind uns dabei bewusst, dass es wichtig ist. Und gerade in der Bibel haben Namen eine enorm wichtige Bedeutung. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen darüber Gedanken machen. Und das ist auch der Gedanke hinter dieser Predigtreihe. Ich meine, wir reden über einen Vers jetzt 5 Wochen lang. Das müssen wir uns ja auch mal überlegen. Und die Antwort ist, warum wir das machen, ist, weil es hier nicht um irgendein Kind geht, was in Jesaja beschrieben worden ist, sondern es geht um Jesus selbst. Um seinen Namen, die er gekriegt hat. Und diese Namen sind zweigleisig, muss man sagen. Auf der einen Seite sind es Namen, die ihm gegeben worden sind. Also Gott hat von vorher gesagt, dass das Kind einmal so heißen wird. Aber es geht auch darum, dass wir Menschen Jesus, wie er auf der Erde gewandelt ist, so empfinden werden, nämlich gemäß dieser Namen. Und ich möchte die Namen nochmal vorlesen. Ich habe eine bisschen andere Übersetzung gewählt, weil dann sind die Namen nochmal ein Ticken griffiger. Da heißt es nämlich in Jesaja 9, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Immanuel fällt noch, das ist dann Weihnachten, aber das sind die Namen für die nächste Zeit. Also 700 Jahre bevor dieses Kind geboren wird, wird angekündigt, wie es heißen soll. Und ich finde, wenn man sich diese Namen anschaut, die sind krass, oder? Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dir mal in deinem Leben einen Spitznamen gegeben hat. Ich weiß nicht, wer von uns wirklich den Spitznamen gekriegt hat, Friedefürst oder der wunderbare Ratgeber. Ja, das ist ein gewisser Superlativ, der da drin steckt. Und wir sehen, dass Jesus kein gewöhnliches Kind ist, was da geboren worden ist, sondern dass es der Sohn Gottes selbst ist. Und er wird auch von den Menschen so genannt werden, weil sie ihn eben so empfunden haben. Und schon mal einleitend für diese Reihe müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie empfinden wir eigentlich Jesus? Was ist unser Gottesbild? Wie sehen wir ihn eigentlich? Wenn wir diesen Vers nicht hätten und ihr müsstet mal 4 Namen ausschreiben, was ihr so als Spitznamen Jesus geben müsstet, die ihr so im Laufe eures Christseins oder generell durch Kultur oder so ihm begegnet seid und sagen müsstet, das wären so Assoziationen, die ihr mit ihm habt. Ehrlicherweise habe ich die Befürchtung, dass die wenigsten von uns diese Namen ausschreiben würden. Wir würden vielleicht andere Sachen aufschreiben wie Jesus der Regelvorschreiber, Jesus der Spaßverderber, Jesus der Verborgene, der irgendwie aus irgendeinem Grund nie auf meine Gebete antwortet. Aber vielleicht auch was Positives wie Jesus der liebe Freund oder der Helfer in der Not. Ja, ich glaube, das ist durchaus unterschiedlich, was wir sagen möchten. Würden. Und ich glaube, dass diese Weihnachtszeit, diese Adventszeit, die jetzt vor uns liegt, nochmal eine ganz neue Fokussierung auf das sein kann, wer da eigentlich kommt, wer da geboren ist und wer er eigentlich ist, wie wir ihn heutzutage erleben. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass die Weihnachtszeit weniger davon geprägt ist, dass wir darüber nachdenken, wer da eigentlich geboren wird, sondern vielmehr, dass wir von den kulturellen Gegebenheiten hin und her gepeitscht werden. Dass wir gestresst haben, um noch die Geschenke zusammenzukriegen, dass wir noch 12 Treffen haben, wo wir Glühwein trinken müssen auf dem Weihnachtsmarkt und da darf der Reibekuchen auf alle Fälle nicht fehlen. Ja, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das am Weihnachten mit der ganzen Verwandtschaft hinkriegen, wo wir erst hinfahren und so weiter und so fort. Und dann werden auf einmal Nebensächlichkeiten in den Vordergrund gerückt und wir haben auf einmal ein Problem. Das Ding ist aber, dass die Adventszeit, glaube ich, schon eine besondere Zeit ist und ich habe den Eindruck, dass Dinge, die uns das Jahr über bewegen, in der Adventszeit nochmal deutlich mehr zutage treten. Wir haben vielleicht mal so negative Dinge wie Einsamkeit. Das wird sehr bewusst, wenn du allein unter dem Weihnachtsbaum sitzt, ne? Aber es kann trotzdem über das Jahr präsent gewesen sein. An Weihnachten wird bewusster, ob es Konflikte in Familien gibt, weil dann auf einmal alle zusammen sind und die können auch nur latent über das Jahr geschwelt haben. Und deswegen wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Gott in dieser Zeit erleben und dass wir nochmal neu einen Fokus darauf gewinnen. Und ich möchte heute anfangen mit diesem ersten Namen, den wir Jesus hier geben, nämlich dem wunderbaren Ratgeber. Und ich finde das sehr spannend, wenn wir uns das nämlich anschauen, dann sind das im Hebräischen 2 verschiedene Begriffe, die wir hier haben. Und wir wollen uns mit jedem einmal einzeln ein bisschen beschäftigen. Dieses Wort wunderbar heißt im Hebräischen Pala. Und Pala kann man tatsächlich so übersetzen, wie wir das hier auch haben, nämlich wunderbar. Aber es hat noch mehr Bedeutung. Es kann auch unverständlich, ein ungewöhnliches Phänomen beschreibend sein und etwas sein, was jenseits dessen ist, was unser Verständnis und unseren Verstand übersteigt. Und ich glaube, hier an diesem Punkt wird schon relativ schnell klar, dass wenn Gott sagt, er will ein wunderbarer Ratgeber sein oder wir werden ihn so empfinden, dass es nicht darum geht, dass wir kleine Tipps am Rande kriegen, wie man nochmal so die Nuance in unserem Leben als Stellschraube verändern kann, sondern dieses wunderbar beschreibt, dass hier etwas stattfinden wird, was jenseits unserer Vorstellung ist, was unser Vorstellungsvermögen förmlich sprengt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ja, welche Probleme sind wir denn bereit, Jesus anzuvertrauen, dass er sich in diesen Momenten wirklich als wunderbar erweisen kann? Die kleinen oder die großen Sachen, wo wir wirklich vielleicht ein Wunder brauchen? Ich weiß nicht, mit welcher Einstellung du jetzt ins nächste Jahr starten wirst. Vielleicht war dieses Jahr ein finanziell wirklich schlechtes Jahr und du fragst dich, wie das nächste Jahr besser sein kann. Vielleicht hast du Beziehungsprobleme und es ist einfach nicht einfach und du fragst dich, wie kann da eine Lösung entstehen? Vielleicht bist du aber auch an einem anderen Punkt, dass es darum geht, grundsätzlich einen Partner zu finden oder du suchst Orientierung im Leben, dass du dich fragst, was soll ich studieren, wo soll ich arbeiten, wo soll mein Lebensmittelpunkt sein, wie werden die nächsten Jahre ablaufen. Aber wisst ihr, wenn wir in die Evangelien schauen, dann sehen wir Menschen, die Jesus hautnah erlebt haben und die sagen, er war wunderbar, er war dieser wunderbare Ratgeber und die haben das erlebt. Jesus hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. Der hat eine Party gerettet dadurch, dass er Wasser zu Wein gemacht hat und ist selbst vom Tod auferstanden und hat sogar für dich und mich den Tod besiegt. Und die große Frage ist, wollen wir das in dieser Weihnachtszeit erleben, ja oder nein? Haben wir überhaupt diese Beziehungsgrundlage, dass wir sagen können, ich vertraue Gott so sehr, dass ich ihm auch nicht nur meine kleinen Probleme, sondern eben auch die großen hinhalte, dass ich ihm das überlasse, dass ich glaube, dass er eingreift und dass ich Vertrauen habe, dass er es gut macht. Wisst ihr, das heißt, ganz viel geht es da um mein Gottesbild. Was denke ich eigentlich über Gott? Ja, dass er mir was Böses will oder was Gutes? Den zweiten Begriff, den wir für Ratgeber hier finden, ist das Wort Ja's. Und das finde ich tatsächlich eher den schwierigeren Begriff und darauf möchte ich auch heute mehr eingehen. Dann Ja's heißt führen, beraten, aber tatsächlich auch herausfordern. Ja, da steckt drin, dass das nicht immer nur Spaßratschläge sind, sondern es ist etwas Stärkeres, etwas Größeres. Und Ich habe das manchmal so, wenn, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ihr einen Konflikt in eurem Leben habt oder so, dann suche ich mir durchaus gern mal Rat. Ja, dann rufe ich einen guten Freund oder irgendwie jemand anderen an und dann frage ich, was würdest du denn tun? Dann schildere ich die Geschichte, das und das ist passiert und der hat das und das gesagt und ich war ja vollkommen unschuldig und überhaupt ganz schlimm, wie das abgelaufen ist. Und dann fragt man am Ende, was würdest du mir denn raten an dieser Stelle? Was würdest du denn tun? Wie schätzt du die Situation ein? Das ist eine gefährliche Frage, wenn man sich das mal ehrlicherweise überlegt, weil die Antwort des anderen, der hat gar nicht so viele Möglichkeiten. Also der muss ja mir Annahme und Verständnis ausdrücken, weil das ist ja das, was ich eigentlich suche. Stellt euch mal vor, der andere würde sagen, nee, also ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde, dass du richtig Dreck am Stecken hast. Das lief gar nicht so gut. Ne? Da hätte ich mich in der Situation wirklich anders verhalten. Ja, das würde uns ja, also weiß nicht, den Rat will ich gar nicht haben. Ne? Also da tut das in mir richtig weh. Ne? Und ich glaube manchmal, das ist auch die Schwierigkeit, wenn man die Evangelien sich anschaut, die Schwierigkeit hatten auch Menschen mit Jesus. Da kamen Menschen zu Jesus, haben ihn gefragt, der hat ihnen eine klare Antwort gegeben, er hat ihnen geholfen, die Richtung klar zu sehen. Aber natürlich waren das auch häufig Dinge, die enorm herausfordernd waren, wo die Menschen sich mit schwer getan haben. Und es gibt einen Mann, der ist wahrscheinlich vielleicht sogar der Prototyp dafür, weil er eine sehr gute Frage stellt. Er hat ein wirklich tiefes Problem in seinem Leben und er geht zu Jesus und fragt ihn, wie soll ich damit umgehen? Und dieser Mann wird immer der reiche Jüngling genannt, steht da gar nicht so im Text, aber so wird er halt eben genannt. Und er stellt eine ziemlich gute Frage. Der kommt eines Tages zu Jesus und fragt ihn, hey, was muss ich eigentlich tun, um errettet zu werden? Ja, ist jetzt keine Randfrage des Lebens, sondern es geht schon so um die Essentials, um die wichtigen Dinge. Und der war ein recht frommer Typ, der hat sich sehr gut an die Gebote gehalten. Und dann macht Jesus etwas, er sagt, ja, es ist wichtig, dass man die Gebote hält. Und der Mann wird total begeistert und sagt, ja, super, ne, ich habe jedes einzelne dieser 200 Gebote aus dem Alten Testament gehalten. Ne? Und innerlich wird er stolz, weil er denkt, ja, ich habe es geschafft, ich habe das hingekriegt, dass ich mich selbst dadurch erretten kann. Und dann kommt in der Geschichte was ganz Entscheidendes und das dürfen wir heute nicht vergessen. Da steht, Jesus gewann ihn lieb. Also das, was da Jesus danach sagt, sagt er nicht, um ihn eins reinzudrücken. Er sagt es nicht, um ihn klein zu machen, sondern er sagt es, weil er ihn lieb gewinnt. Und er sagt ihm, wenn du mein Jünger sein willst, musst du hingehen, all deinen Besitz verkaufen, damit du mir wirklich nachfolgen kannst. Weil dein Problem ist, dass dein Herz daran hängt, wie viel Besitz du hast und nicht an mir. Und wisst ihr, was die Reaktion dieses Menschen ist? Der geht weg. Der ist betrübt. Schlimm, oder? Der hat ein Riesenproblem in seinem Leben oder eine große Frage, kriegt einen wunderbaren Ratschlag, der personalisiert auf ihn zugestimmt ist. Also Jesus selbst, er hat eine 1:1 Begegnung mit ihm. Jesus sagt ihm, was gut für sein Leben wäre und er geht weg. Das ist fatal, oder? Und das hat mich so ein bisschen motiviert, diese Predigt jetzt heute zu schreiben, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Grundproblem, was ich in meinem Leben sehe und vielleicht ihr auch in eurem Leben seht. Ja, dieses, dass wir Jesus eben nicht genug vertrauen, dass wir nicht glauben, dass sein Angebot wirklich besser ist, dass wir nicht glauben, dass Gottes Ratschlag wirklich wahre Fülle bringt in unserem Leben, sondern dass es eigentlich etwas ist, was wir gar nicht so gerne hören wollen. Aber ich glaube, damit müssen wir uns so ein bisschen anfreunden, wenn wir Christen sein wollen, dass es schon darum geht, dass auf der einen Seite Jesus unser Freund ist, der uns versteht, der uns annimmt, der uns liebt und der uns durch und durch kennt, aber der trotzdem auf der anderen Seite nicht davor zurückschrecken wird, dass er uns die Richtung weisen wird. Und das matcht nicht immer. Und deswegen wird es in diesem Punkt Herausforderungen geben. Vielleicht ein plastisches Beispiel, aber stell dir vor, da kommt ein Patient zum Arzt und der Patient hat Krebs. Ne? Da musst du das als Arzt auch sagen. Und du musst dann auch die Konsequenzen dessen aufzeigen, dass man sagt, ich muss vielleicht operieren oder man muss eine Chemotherapie machen und so weiter und so fort. Ja, schön sind diese Gespräche alle nicht. Keiner will hören, dass man ihm den Bauch aufschneidet. Aber es wäre auch viel fataler zu sagen, nee, das passt schon. Also dieser 12 Zentimeter große Tumor, den lassen wir mal drin. Ne? Also haben sie ja jetzt ja auch ein paar Jahre schon damit geschafft. Ne? Jetzt die restliche Zeit, glaube ich, ist auch noch. Ja, das wäre ja nicht richtig. Und Jesus macht das genauso. Jesus ist eben dieser gute Arzt. Und er hat auf dieser einen Seite, dass er dich durch und durch kennt, dass er die wunden Punkte unseres Lebens kennt, aber er möchte auch Richtung weisen und darauf antworten. Und deswegen wollen wir uns heute die nächste Zeit damit beschäftigen, wie können wir in unserem Leben Jesus als diesen wunderbaren Ratgeber überhaupt erleben? Und ich glaube, wie Gott Rat gibt, das ist durchaus unterschiedlich. Wir werden uns heute nur drei Beispiele dessen anschauen, wie das aussehen kann. Und das ist definitiv nicht vollständig. Aber ich möchte heute fokussieren, dass aller Rat eine Grundlage hat. Und die ist absolut entscheidend. Ich glaube, wenn wir Jesus als wunderbaren Ratgeber erleben wollen, wird er uns im Laufe dieser Beziehung zu ihm an Punkte führen, wo wir Korrektur brauchen. Alles andere wäre sehr verwunderlich. Und ich weiß, dass Korrektur nichts ist, was wir Menschen gerne mögen. Ja, keiner springt auf und sagt, ich möchte mal richtig korrigiert werden. Ja, ich habe das zweite Bild hingemacht. Korrektur ist kein Kuchenbuffet. Ich war dieses Jahr auf ein paar Hochzeiten und ich liebe Kuchen. Und ich bin einer von denen, die auch zwei, dreimal zum Buffet geht. Aber am Buffet der Korrektur, da siehst du mich nicht. Ne? Also da gehe ich einmal notgedrungen vorbei, aber das reicht dann auch völlig. Und ich habe das Gefühl, dass wir alle so sind. Ne? Also bei Korrektur, da schreit keiner hier, da will man es nicht haben. Aber rein objektiv wissen wir doch, dass es notwendig ist. Nehmen wir mal das Beispiel eines Kindes. Ja, Kinder wollen viele Süßigkeiten essen. Ja, und das ist wahrscheinlich nicht so gesund. Und als Eltern weiß man, okay, wenn ich habe einen größeren Horizont für eine gesunde Ernährung, für ein gesundes Wachstum, kann man nicht den ganzen Tag Haribo essen. Da muss man auch mal Erbsen essen. Ja, da klatscht keiner für Beifall als Achtjähriger, wenn es dann Erbsen mit Kartoffelpüree gibt, aber rein objektiv heutzutage kann ich sagen, wahrscheinlich war es gut, dass meine Mutter mich da korrigiert hat. Oder mal was Ernsteres. Tatsächlich, bei Marei und mir habe ich am Anfang gedacht, ich wäre der Superfang. Ja? Also was kann die glücklich sein, dass sie mich gefunden hat? Ne? Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat uns 1, 2, 3, 4, 5 Probleme auch eingebracht. Ne? Weil wenn dann Probleme aufgekommen sind, ich warte ja nicht. Es muss ja anders gewesen sein. Es muss ja außerhalb gewesen sein. Ne? Und ich habe an diesem Punkt gelernt und viel Korrektur empfunden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir eine funktionierende und gesunde, tragfähige Beziehung eingehen wollen, dann gehört Korrektur einfach dazu. Und wenn wir das auf dieser zwischenmenschlichen Ebene haben, dann ist das doch auch auf dieser göttlichen Ebene so. Wir alle wissen doch, dass unser Leben in Wirklichkeit nicht wirklich ideal verläuft, dass wir Korrektur und Wegweisung brauchen. Hey, keiner von uns, also wir machen das hier alle zum ersten Mal Leben, ne? Und jeder weiß, dass der erste Aufschlag nicht immer der beste ist. Und deswegen brauchen wir das. Und ich glaube, wir brauchen das nicht nur in Lebensfragen, sondern wir brauchen das auch auf einer geistlichen Ebene. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns damit schwer tun, auch auf geistlicher Ebene. Da hast du zu einem Thema eine Predigt gehört, bist auch irgendwo angesprochen und denkst, ja, vielleicht wäre das so mein Thema, aber es kommt ja der Montag, dann hat man das schnell wieder vergessen. Vielleicht warst du sogar motiviert, hast einen Bibelvers dazu auswendig gelernt. Vielleicht geht es sogar noch weiter, du kennst sogar Menschen in deinem Umfeld, die an diesem Punkt gestruggelt haben und die den überwunden haben. Aber trotzdem, wenn es um diese konkrete Umsetzung geht, ich meine, wir Christen heute im Westen, wir hören so viele Predigten. Ich meine, du hörst 50 Predigten mindestens im Jahr. Das sind ja, wenn du 10 Jahre Christ bist, 500. Wenn du dein ganzes Leben lang Christ bist, sind das Tausende von Predigten. Und es geht immer um die Frage, was setze ich um? Was wird praktisch in meinem Leben? Und ich glaube, oder ich merke das bei mir, dass ich häufig an diesem Punkt scheitere, dass es eben dann nicht weitergeht. Und ich brauche manchmal diesen Ruck, diesen Anstoß, dass eben da an dieser Stelle was passiert. Ich habe die Befürchtung, dass wir Menschen eine eingebaute Schwäche haben, wenn es um das Thema Korrektur geht. Da, wo Menschen in mein Leben hineinsprechen und wir wissen, dass sie recht haben, brauchen wir trotzdem manchmal diesen Anstoß, dass wir trotzdem an diesem Punkt weitermachen. Und ich möchte heute mit euch drei Passagen anschauen, wo Menschen Korrektur in ihrem Leben erfahren haben. Und wir wollen uns die Upside und die Downside dessen anschauen. Also was daran gut und was daran schlecht war. Und ich möchte anknüpfen an die OBK, da haben wir uns ja sehr intensiv mit dem Galaterbrief beschäftigt und wir wollen drei Passagen aus dem Galaterbrief uns anschauen, weil dieser Brief ist voll von Korrektur, ist wahrscheinlich einer der härtesten Korrekturbriefe, die wir im Neuen Testament finden. Und wir sehen gerade in den ersten zwei Kapiteln schon drei Beispiele dafür, wie Korrektur stattfinden kann. Ist nicht vollständig, aber es sind drei unterschiedliche Wege und deswegen will ich das heute mit euch einmal zusammen erarbeiten. Der erste ist, wenn wir in diesen Brief hineinschauen, dann stellen wir sehr schnell fest, irgendwas scheint nicht zu stimmen. Ja, Paulus ist in gar keiner guten Stimmung, wenn wir uns diesen Brief anschauen. Und er formuliert das auch gleich. Und er startet gleich in Kapitel 1, Vers 6, also noch ziemlich am Anfang rein mit einem folgenden Satz. Er schreibt nämlich, ich wundere mich. Ja, worüber wundert er sich? Er wundert sich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken zu und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Also die Situation ist, Paulus tingelt irgendwann los, gründet Ende der 40er Jahre des ersten Jahrhunderts Gemeinden in der heutigen Türkei und da gehört die in Galatien eben auch dazu oder eine von diesen Gemeinden und er baut diese auf. Er verkündet ihnen das Evangelium, diese frohe Botschaft, dass Jesus sie frei macht, dass sie nicht mehr durch Werke errettet werden, sondern durch Glauben und dann ein paar Jahre später kommen andere Leute in diese Gemeinde und er ist sich erstmal recht sicher, er denkt sich, ja, die habe ich gelehrt, die werden es wissen, die haben die gute Botschaft empfangen. Pustekuchen. Die hören eine andere Botschaft und machen dann genau das, was sie da neu hören, was das Gegenteil ist von dem, was er sie eigentlich gelehrt hat. Und deswegen fängt er diesen Brief auch damit an und sagt, ich wundere mich. Ja, auch zu Recht. Ne? Also mal auf Deutsch gesagt, er sagt, ist das wirklich euer Ernst, was ihr da jetzt macht? Spinnt ihr eigentlich völlig, dass ihr jetzt an diesen Punkt kommt, die alte Lehre wegschmeißt und eine völlig neue aufnehmt? Und wir merken, dass dieser Brief mit einer starken Korrektur beginnt. Paulus korrigiert die Galater. Die zweite Passage finden wir nur wenige Verse später, nämlich schon in Vers 11. Da geht es um eine zweite Korrektur. Paulus sagt dann, hey, nicht nur ihr werdet jetzt durch mich korrigiert, sondern auch ich als Paulus wurde korrigiert, nämlich durch Jesus selbst. Er gibt einen persönlichen Einblick in sein Leben, einen kleinen Rückblick zu der Geschichte, wie er zu Jesus gefunden hat. Und da schreibt er in Galater 11, Vers 15, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich euch verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferungen meiner Vorfahren. Doch dann. Dieses Doch dann zeigt, dass es einen Paulus vor Damaskus und einen Paulus nach Damaskus gibt. Paulus hatte eine ultimative religiöse Karriere vor sich. Der war so ein richtiger Macher. Und der hat es nicht nur geschafft, die religiöse Gemeinschaft in Jerusalem zu verfolgen, sondern er wurde sogar von der Elite ausgestattet, dass er das auch außerhalb von Jerusalem tun darf. Er hat Briefe bekommen und hat dann diesen Weg, den er eingeschlagen hat, konsequent weiterverfolgt. Aber wisst ihr, was dann passiert? Gott spricht in sein Leben. So ein richtiges Bam-Ereignis, muss man ja sagen. Wenige von uns werden wahrscheinlich so eine Begegnung mit Gott haben. Aber wisst ihr, Gott schlägt ja förmlich in sein Leben hinein an dieser Stelle. Das führt zu einer 180-Grad-Entdrehung. Und auch hier sehen wir Korrektur. Im ersten sehen wir es durch Paulus, jetzt durch Jesus selbst. Und im zweiten Kapitel sehen wir eine dritte Form der Korrektur, nämlich in Kapitel 2, Vers 11, da heißt es, dass Paulus den Petrus korrigiert. Und wir müssen uns mal hier vorstellen, hier treffen gerade zwei, ich sag mal, geistliche Schwergewichte aufeinander. Na, das ist jetzt keine Kleinigkeit, das sind nämlich Petrus und Paulus selbst. Und Petrus hat leider einen kleinen Blackout gehabt und Paulus ist auch nicht sehr motiviert, das ihm auch zu sagen. Wir lesen da mal rein, da heißt es nämlich in 2 Vers 11, doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nichtjüdischen Geschwistern an gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus, also aus Jerusalem, kamen, zog sich Petrus aus der Angst vor den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Ja, also Paulus, der Apostel der Heiden in Christen, trifft jetzt hier auf Petrus, den Fels, auf den Christus seine Gemeinde bauen will. Und Petrus hat hier einfach diesen Blackout, dass er diesen Fehler macht. Und Paulus sagt, in der Elberfelder heißt es so schön, er widerstand ihm ins Angesicht. Also relativ deutlich, muss man sagen. Zu der Historie, Antiochia war eine Gemeinde, die sowohl aus Judenchristen als auch Heidenchristen bestand. Also Juden, die sich zum Glauben an Christus bekehrt hatten, aber auch Menschen, die aus der griechischen Kultur oder anderen Kulturen kamen, die dann eben auch zu dieser Gemeinde dazugehört hatten. Und in Jerusalem war man recht streng, weil das fast nur Judenchristen waren. Und Juden hatten das so als DNA-Merkmal, dass sie sich von anderen abgrenzten. Ja, also deren Identität bestand darin, anders zu sein. Und als sie dann Christen geworden sind, haben die das sehr stark übernommen. Und auch hier diesen Gedanken wieder in die Gemeinde mit heimgebracht. Aber ich finde, wenn man das mal sich auf einer persönlichen Ebene überlegt, ist das richtig krass, was hier steht. Stell dir vor, du bist ein Heidenchrist, du lädst den Petrus zum Abendessen ein, ihr habt einen richtig schönen Abend, gutes Essen, gute Gespräche, intensive Gemeinschaft und dann kommen diese Leute aus Jerusalem Und dann tut er so, als wäre der nie da gewesen. Stell dir das mal vor. Überleg dir mal, was das für die Gemeinde bedeutet, wenn jemand, ein geistlicher Leiter, sich so verhält und sagt, nee, da war ich nie. Nee, den kenne ich gar nicht. Und deswegen macht das hier so Paulus so radikal, dass er sagt, ich widerstehe ihm ins Angesicht. Und wir sehen hier in diesen ersten zwei Kapiteln drei unterschiedliche Arten, wie in dem Leben des Einzelnen Korrektur gewirkt wird. Im ersten sehen wir es, dass das durch Gottes Wort passiert. Es geht um das Evangelium. Inspiriert durch den Heiligen Geist schreibt Paulus eben diese Verse und durch das Wort, durch diesen Brief, den die Galater bekommen, verändert sich was in ihrem Leben. Das zweite ist, dass Paulus auch Korrektur erfährt durch ein ultimatives Stoppschild in seinem Leben, durch ein besonderes Lebensereignis, was er hat, was ihn zur Korrektur bringt. Und ich glaube, nicht immer, aber besondere Lebensereignisse können Ansprache Gottes in unserem Leben sein und sie können auch auf Korrektur hindeuten. Und das dritte ist, was wir hier sehen, Korrektur geschieht durch geistliche Menschen in unserem Umfeld. Ja? Also was eine Gnade, dass ein Petrus, der schon, ich sag mal, so weit ist, trotzdem noch ein geistliches Gegenüber hatte, den Petrus, und dass der nicht sich zu schade war, Korrektur zu wirken. Und das sind die drei Dinge. Wir sehen Korrektur durch Gottes Wort, wir sehen Korrektur durch Lebenssituationen und wir sehen Korrektur durch geistliche Menschen in unserem Umfeld. Jetzt ist die große Frage, was wäre passiert, wenn die Menschen sich dagegen entschieden hätten? Ich meine, sie haben einen freien Willen. Und Korrektur, es geht ja hier erstmal um einen Ratschlag, um eine Empfehlung, die kann man annehmen. Und wenn es ein guter Ratschlag ist, dann würde man auch massiv davon profitieren, aber man kann sie eben auch ablehnen. Wir wollen uns jetzt diese drei Passagen mal anschauen, weil das ist ganz interessant beim Galaterbrief. Es wird auch immer die Downside beschrieben, also das, was gewesen wäre, wenn sie eben nicht auf die Korrektur eingegangen wären. Da heißt es nämlich auf diese erste Passage, wenn die Galater eben nicht auf den Rat des Paulus gehört hätten, Folgendes. Da steht nämlich einiges auf dem Spiel. Da heißt es in Galater 1, Vers 8, doch wer immer auch ein anderes Evangelium bringt und wäre es sogar einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, was wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Klingt jetzt recht radikal, aber wir müssen uns überlegen, was hier auf dem Spiel steht. Wenn die Galater von dieser ersten Botschaft abgewichen wären, dann steht das Evangelium auf dem Spiel. Die Galater hatten das Problem, dass sie Dinge vertauscht haben. Die haben nämlich das Verhältnis aus Gnade und Gesetz vertauscht. Sie hatten initial mal verstanden gehabt, dass sie aus Gnade gerettet sind, dass sie nichts leisten konnten, um in die Gegenwart Gottes zu treten, um seine Kinder zu werden und dass das Gesetz eigentlich nur dazu dient, ihre Sünde zu überführen. Und das war ihnen eigentlich ursprünglich mal klar, aber jetzt drehen sie es wieder um und sie sagen, nee, also es ist doch auch wichtig, beschnitten zu sein, es ist doch auch wichtig, den Sabbat zu halten, es ist doch auch wichtig, diese jüdischen Feste einzuhalten, weil die Form macht es ja dann irgendwie doch, oder? Aber Paulus sagt, nein, das könnt ihr nicht machen. Er sagt, das geht nicht. Und er führt das in Kapitel 3, Vers 10 dann nochmal aus und sagt, diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter dem Fluch. Und es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Also Paulus weiß, man kann sich nicht erretten dadurch, dass man diese Gesetzesvorschriften hält. Es sind zu viele. Unser menschliches Herz ist gar nicht darauf ausgelegt, das überhaupt hinzukriegen. Und deswegen, wer sich versucht, seine Errettung selbst zu verdienen, der ist verflucht. Und hier geht es nicht um eine theologische Spitzfindigkeit, nicht irgendwie um eine Randfrage, sondern es geht darum, ob wir aus Gnade errettet sind, allein aus Gnade, oder ob wir sagen, es ist Gnade plus, es ist Jesus plus. Es ist Jesus plus, dass wir Sachen einhalten, eine gewisse Form wahren. Und an dieser Stelle zerstören wir das Evangelium. Und das hat einen Impact. Ohne Korrektur gäbe es für diese Gemeinde in Galatien nämlich keine Zukunft. Die erste Generation, die noch von Paulus gelehrt worden war, die hätte vielleicht noch eine Chance gehabt, weil immerhin die wussten die wahre Botschaft noch. Aber die zweite Generation, die wäre komplett weg gewesen. Wer hätte sie denn unterrichten sollen? Wer hätte denn ihnen den wahren Weg wirklich zeigen sollen? Und deswegen ist es so fatal, wenn äußere Anzeichen dafür eingesetzt werden, ob ein Mensch geistlich ist oder nicht. Natürlich an äußerlichen Merkmalen kann man Ungeistlichkeit teilweise sehen, aber umgekehrt kann man das eben nicht so sehen, dass ein besonders nach außen hin frommes Leben wirklich auch geistlich ist. Und deswegen, es ist fatal, wenn wir anfangen zu sagen, es kommt noch auf andere Dinge an. Nämlich es ist entscheidend, dass wir an Jesus glauben. Es ist entscheidend, mit ihm zu leben. Und es ist entscheidend, ihn zu lieben. Und wenn wir davon abweichen, dann ist das enorm gefährlich. Die zweite ist die von Paulus vor Damaskus. Stellen wir uns nochmal vor, Paulus galoppiert auf seinem Pferd von Jerusalem nach Damaskus. Auf einmal, bam, kommt der Blitz vom Himmel und der fällt vom Pferd, hat diese krasse Gottesbegegnung und dann hätte er ja immer noch Nein sagen können. Ich meine, das vergessen wir in diesem Moment ja auch immer. Ich meine, für Paulus steht an dieser Stelle mega viel auf dem Spiel. Ja, wir lesen immer so schnell weiter und dann geht das so schön in der Apostelgeschichte weiter, aber wir müssen uns das mal überlegen. Spielen wir es mal durch. Auf der einen Seite hat dieser Mann eine krasse jüdische Karriere vor sich. Also Anerkennung bei seinem Volk, Ehre beim Menschen, enorm viel hat er davon. Da ist Selbstverwirklichung drin, dass er der Macher ist, der, der es umsetzt, der diese neue religiöse Sekte bekämpft. Und Gott nimmt ihm an dieser Stelle das Ganze, was er vorher hatte, bewusst weg. Das ist ein krasser Einschnitt, den Paulus hier an dieser Stelle erlebt. Das ist keine kleine Korrektur am Rande. Und ehrlicherweise steht hier nicht nur irgendwie seine Selbstverwirklichung auf dem Spiel, sondern eigentlich auch sein Leben selbst. Er ist Teil dieses Verfolgungsapparates, der die Christen verfolgt. Und er weiß, in diesem Moment, wo er sich dazu bekennt, dass er Christ wird, kann er sich nicht sicher sein, ob er überhaupt noch eine Woche lebt oder nicht. Aber was wäre gewesen, wenn er Nein gesagt hätte? Auch das schreibt er im Text. Galater 1, Vers 15 heißt es, doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hatte mich ja schon vor sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Was hier steht ist, dass wenn Paulus Nein gesagt hätte, hätte er die Berufung seines Lebens verpasst. Ja, er wäre der Ultra-Rabbi gewesen. Ja, er hätte Anerkennung bei Menschen gehabt. Aber Gott hat ihn doch dafür nicht begabt, oder? Gott hatte was ganz anderes für ihn vor. Und das Problem wäre, wenn er sich hätte hier an dieser Stelle nicht zurückbringen lassen, er hätte seine Berufung verpasst. Als Mensch hätte er alles gehabt, aber er hätte das göttliche Stoppschild in seinem Leben überfahren. Und deswegen, ich glaube, wir begreifen an dieser Stelle ein Stück weit, wie wichtig es ist, göttliche Stoppschilder in unserem Leben nicht zu überfahren. Es gibt nichts Höheres in unserem Leben, als in dieser Beziehung zu Jesus zu leben. Und damit verglichen sind ganz viele Dinge in unserem Leben wirklich irrelevant oder zumindest deutlich weniger wichtig. Ja, gemessen damit ist das Thema Partnerwahl relativ uninteressant. Beruf und Karriere, Gehalt, ob du 17 Kinder zeugst. Es ist entscheidend, dass du eine Berufung entsprechend der Beziehung zu Jesus lebst. Das ist das Ziel. Und Stoppschilder können dazu dienen, dass wir diese Berufung mehr in unserem Leben leben. Das dritte Beispiel. Wir sehen das bei Petrus und Paulus. Diese mangelnde Korrektur von Petrus hätte auch fatale Auswirkungen haben können. Wisst ihr, was hier steht in diesem Text, ist eigentlich so, so grausam. Eben ist er noch mit den Heidenchristen und dann auf einmal kommen diese Leute aus Jerusalem und er zieht sich zurück und sagt, nein, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Keine Ahnung, wie die in die Gemeinde überhaupt gekommen sind. Na, jetzt sind sie hier, jetzt müssen wir eben mit denen leben, irgendwie müssen wir sie dulden, aber so recht, also so gut, nee, finde ich das auch nicht. Und das hat Auswirkungen, das, was er da tut. Da heißt es nämlich in Galater 2, Vers 13, und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Das heißt, er ist keine Einzeltat, die hier vorliegt, sondern er motiviert durch sein Handeln auch andere, seinem Beispiel zu folgen. Und jetzt kommt was Krasses. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen, dieses heuchlerische Spiel mitzuspielen. Und Barnabas ist nicht irgendjemand. Barnabas ist der Helfer, den Paulus auf seinen Missionsreisen später mitgenommen hat. Barnabas ist eigentlich auch ein Jude gewesen, der zum Glauben gekommen ist und der um Antiochia herum eine enorme Erweckungsbewegung gestartet hat. Der war sehr missionarisch tätig. Jemand, ein Jude, der das Herz für auch Heidenchristen hatte. Auch der wird auf einmal dadurch, dass ein gestandener Christ so einen Fehler macht, dazu verführt, es genauso zu machen. Das heißt, aus einem einzelnen Fehler wird ein kollektives Problem. Und deswegen dieses Vorbild ist krass. Und die Folge wäre gewesen, dass die Gemeinde, die eine der ersten Gemeinden, hier an dieser Stelle schon gespalten gewesen wäre. Und überlegen wir mal, was das bedeutet hätte, wenn das sich 2000 Jahre durchgezogen hätte. Es wäre fatal gewesen. Und ich glaube, wenn wir uns diese drei Beispiele anschauen, da wo Paulus die Galater korrigiert, da wo Gott Paulus korrigiert, wo Paulus den Petrus korrigiert, sehen wir, dass Korrektur immer das Ziel hat, Qualität zu schaffen. Wisst ihr, Korrektur macht es ja nicht schlechter. Keiner von denen hatte den Wunsch, durch Korrektur den anderen niederzumachen, ihn fertig zu machen. Ja, wir denken das manchmal, wenn wir lesen, dass Paulus den Petrus vor der ganzen Gemeinde zurechtgewiesen hat. Ja, warum? Weil es halt auf einmal ein kollektives Problem an dieser Stelle geworden ist. Und deswegen war er gezwungen, das zu tun. Aber es geht darum, Lebensqualität zu schaffen. Wir reden heutzutage ganz viel über Lebensqualität, aber ganz wenig über Korrektur. Und ich glaube, das brauchen wir. Weil wir kommen in ganz schwierigen Situationen, wenn wir uns nicht mehr durch Gottes Wort, nicht mehr durch sein Eingreifen oder durch den Rat unserer Mitmenschen korrigieren lassen. Dann steht einiges auf dem Spiel. Wenn wir das nämlich nicht mehr tun und sagen, nein, irgendwie, ich habe mir meine Meinung gebildet, ich bin auf meinem Weg jetzt unterwegs, es passt jetzt schon irgendwo, dann werden wir es nicht schaffen, erstens wie die Galater das Evangelium zu bewahren, wir werden es nicht schaffen, wie Paulus unsere Berufung zu leben und wir werden es nicht schaffen, wie Petrus weiter ein Vorbild zu sein. Und das ist schwierig, das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß nicht, wie du leben möchtest, aber mein Wunsch ist es, das Evangelium zu bewahren, dass nicht nur ich es verstehe, auch noch im hohen Alter verstehe, sondern ich möchte das auch weitergeben. Ich möchte, dass mein Umfeld dadurch geprägt wird, dass sie an meinem Leben sehen können, wie das Evangelium aussieht und dass ich darüber sprachfähig bin. Und deswegen möchte ich es an dieser Stelle nicht verwässern lassen. Und ich habe den Wunsch, dass ich mit meinem Leben einer Berufung folge. Ich möchte diese Berufung bis zur Neige ausleben. Das ist mein Wunsch. Wie fatal wäre es, am Ende des Lebens zu sagen, ja, gelebt habe ich. Aber ich bin voll dran vorbeigegangen. Wie schlimm, wenn ich am Ende sage, Gott hat mich zwar begabt, aber ich habe es für die falschen Dinge genutzt. Ich möchte ein Vorbild sein für andere. Ich möchte andere Menschen mit meinem Leben prägen. Und wenn du das auch möchtest, dann hat dieser Text einen klaren Tipp an dich. Wenn Gott in dein Leben nämlich Korrektur spricht und wir uns angesprochen fühlen, dann dürfen wir uns an diesen Stellen nicht zurückziehen. Sondern wir müssen lernen, Korrektur in unserem Leben mit offenen Armen zu empfangen. Wir müssen an diesen Punkt kommen, dass wir sagen, ja, Korrektur ist vielleicht nicht toll und ja, vielleicht ist es immer noch kein Kuchenbuffet, aber ich gehe trotzdem zweimal hin. Und ich weiß, dass das wehtut. Es ist so viel leichter, am Status quo des Lebens festzuhalten. Ich meine, du und ich, wir haben alle genug Probleme. Und wir brauchen jetzt wirklich nicht noch jemanden, der uns am Sonntagmorgen erklärt, dass wir noch mehr machen müssen, dass da noch mehr Probleme in unserem Leben sein könnten. Aber ich glaube, dass Korrektur in unserem Leben einfach notwendig ist. Ich habe es in meinem Leben erfahren. Ich hatte eine Phase, wo in meinem geistlichen Leben vieles nicht gut gelaufen ist. Und ich hatte glücklicherweise Menschen in meinem Umfeld, die zu mir gegangen sind, die mit mir gesprochen haben und haben gesagt, Christoph, ich sehe ein Problem in deinem Leben. Ich fand das nicht toll, dass sie das gesagt haben. Und die haben das auch nicht einmal gesagt, die haben das zwei, dreimal gesagt. Aber wisst ihr, ich bin diesen Menschen so dankbar. Sie sind heute meine besten Freunde. Und ich bin mir so, so froh, dass sie das getan haben und dass ich diese Korrektur annehmen durfte. Wir haben heute darüber nachgedacht, dass Jesus dieser wunderbare Ratgeber sein möchte. Und ich glaube, dass er zumindest mindestens auf diesen drei Wegen in unser Leben wirkt. Dass es dadurch geht, dass er durch sein Wort zu uns spricht, dass er durch andere Menschen zu uns spricht, aber auch durch die Umstände, in denen wir leben. Und vielleicht können wir das mitnehmen, jetzt gerade für diese Adventszeit, wenn wir wirklich wollen, dass wir Jesus auch in den Herausforderungen unseres Lebens mehr als diesen wunderbaren Ratgeber erleben möchten, dann können wir einiges tun. Ich glaube, das Erste ist, dass wir eine positive Einstellung zum Thema Korrektur entdecken. Ich glaube, wir haben in diesen Texten gesehen, dass Korrektur Qualität schafft. Und wenn du Qualität in deinem Leben haben möchtest, dann gehört das Thema Korrektur einfach dazu. Das Zweite ist, Korrektur braucht Zeit. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, okay, du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, mir mal kurz zu zeigen, wo die wunden Flecken meines Lebens sind. Und vielleicht kann diese Adventszeit ja eine besondere Zeit sein. Wir sagen ja immer, dass es so eine sinnliche und besinnliche Zeit ist. Ist sie natürlich überhaupt nicht, aber wir können sie durchaus dazu machen. Dass wir darüber nachsinnen, wo eigentlich Wundepunkte in unserem Leben sind. Und dass wir sagen, Gott, sprich du im Gebet zu mir. Wo habe ich Dinge in meinem Leben, wo du Korrektur wirken möchtest? Wo Dinge eben nicht so laufen, wie du dir das vorstellst. Und vielleicht hast du sogar den Mut, das Dritte zu machen, dass du mal gute Freunde, also es geht gar nicht darum, irgendwelche Fremden zu kritisieren oder irgendwelche Kritik von denen anzunehmen, sondern dass gute Freunde, von denen du weißt, dass sie dich wie Jesus anschauen und sagen, ich liebe dich, in dein Leben hineinsprechen und sagen, dass du sie fragst, so, wo siehst du in meinem Leben Wundepunkte, wo sich durchaus was ändern könnte? Wo habe ich Wachstumspotenzial? Wo sind Dinge, die ich angehen könnte? Ich habe das Gefühl, wenn wir die Adventszeit so leben, dann werden wir Weihnachten anders feiern. Dann werden wir Gott vielleicht als diesen wunderbaren Ratgeber in unserem Leben erleben. Und ich habe diese Vision, zumindest für mein Leben, vielleicht hast du das auch. Stell dir das mal vor, wir würden uns als Menschen nach Korrektur ausstrecken, als Gemeinschaft nach Korrektur ausstrecken. Das hätte zwei nämlich schöne Effekte. Erstens, es wäre viel normaler, dass man das tut, weil alle tun das ja auf einmal. Und wir hätten wirklich diesen Wunsch, dass sich was in unserem Leben verändert. Wir wollen dann wirklich Qualität in unser Leben hineinkriegen, dass wir unser Leben nicht irgendwie so ableben, sondern dass es ein Leben mit Qualität und Fülle ist. Und dann ist das auf einmal keine dumme Sache mehr, sondern wir haben wirklich Freude daran, uns korrigieren zu lassen. Und ich weiß, das wird ein komisches Gefühl bleiben, aber stell dir vor, was das mit deinem Bibellesen macht. Wenn du dich hinsetzt und sagst, Heiliger Geist, du darfst jetzt durch diesen Text zu mir sprechen und du darfst auch mal die Finger in die wunden Punkte meines Lebens legen. Und dass wir dann nicht gleich schreien, oh bitte weg da, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, klapp, Bibel zu, neues Thema. Sondern dass wir dem Ganzen wirklich in unserem Leben Raum geben. Das wäre Bibellesen mit Gewinn, glaube ich, wenn wir uns bereit sind, korrigieren zu lassen. Und mein Wunsch ist es, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Ich möchte Qualität in meinem Leben haben. Und ich möchte das Leben leben, zu dem er mich berufen hat. Und ich möchte bereit sein, mich durch den Heiligen Geist korrigieren zu lassen. Und ich habe den Wunsch für mich, aber auch für euch, dass wir das in dieser Adventszeit erleben, in diesen nächsten 4 Wochen. Und ich habe den Wunsch, dass wir dann Weihnachten anders feiern, weil wir dann dieses Lied singen können, dass er der wunderbare Ratgeber ist. Nicht nur, weil wir es gelesen haben, sondern weil wir es in unserem Leben erlebt haben. Dafür möchte ich beten. Lasst uns aufstehen. Ja, Jesus Christus, du hast so viele Facetten, über die wir manchmal so gar nicht nachdenken. Und ich danke dir, dass du dich aber so vorstellst, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Leben bezeugen können, dass du uns einen wunderbaren Rat gibst. Weil du uns kennst, weil du uns liebst, weil du uns annimmst, weil du alles für uns getan hast und dass du eine Beziehung möglich gemacht hast. Aber manchmal ist dein Rat für unser Leben auch echt herausfordernd und schwierig. Und ich bitte dich, dass wir dann eine Offenheit haben für Korrektur, dass wir es annehmen, dass wir bereit sind, dass du an unserem Herzen wirken darfst, dass du in unser Leben hineinsprichst und wir uns dann nicht zurückziehen, sondern dass wir dankbar dafür sind, dass du Korrektur wirkst. Und ich bitte dich, dass wir das mehr und mehr in unserem Leben erleben, dass wir Qualität in unserem Leben haben und dass wir dir Raum geben. Amen.